Römer 15, die Verse 1 bis 9. Zuerst einmal Römer 15 aus der Übersetzung von Wolfgang. Wir aber, die Vermögenden, wir schulden, die Schwächen der Unvermögenden zu fassen und nicht uns selber zu gefallen. Ein jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus gefiel sich nicht selber, sondern so, wie geschrieben worden ist, die Schmähungen derer, die dich schmähen, fallen auf mich. Denn so vieles, wie vorher geschrieben wurde, wurde uns zur Belehrung geschrieben, auf dass wir durch das Ausharren und durch den Zuspruch des Geschriebenen die Erwartung haben. Der Gott des Ausharrens und des Zuspruchs aber gebe euch auf dasselbe zu sinnen untereinander, Jesus Christus gemäß, auf dass ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Darum nehmt einander an, so wie auch der Christus euch angenommen hat zur Herrlichkeit Gottes. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist für Gottes Wahrheit, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, dass die Nationen für sein Erbarmen Gott verherrlichen, so wie geschrieben worden ist, darum werde ich dich bekennen in den Nationen und deinem Namen werde ich Psalmen singen. Vers 13. Der Gott der Erwartung aber vervollständige euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überfließend seid in der Erwartung infolge der Vermögenskraft des Heiligen Geistes. Vers 15. Ich habe euch aber zum Teil etwas gewagter geschrieben als einer, der euch wieder erinnert wegen der Gnade, die mir von Gott gegeben worden ist. Und zum Schluss noch 17 und 18. Daher habe ich das Rühmen in Christus Jesus in den Dingen, die Gott betreffen. Denn ich werde nicht wagen, etwas zu sprechen, was nicht Christus durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen in Wort und Werk.
Ja, hier im Kapitel 15 macht Paulus quasi Fortsetzung von dem, was wir gestern schon gehört haben. Aber es geht nicht mehr schwerpunktmäßig um Essen und Trinken wie gestern, sondern hier geht es darum, wie eben auch gehört, um die Rolle des Starken oder des Vermögenden, wie er sich verhalten soll in Anlehnung an das Beispiel des Christus. Und noch eine kleine Vorschau von dem, was uns erwartet. Paulus sagt zunächst uns sozusagen zusprechend, dass die ganze Schrift für uns Zuspruch ist, dass wir aus allem etwas lernen können und dass der Gott ein Gott des Zuspruchs ist. Bei dir steht vielleicht Trost, das ist auch nicht falsch. Wenn du jemanden tröstest, was machst du dann? Dann sprichst du ihm ja zu, gell? Und genau darum geht es hier, dass der Gott des Zuspruchs uns hilft, auf dasselbe zu sinnen. Und was das heißt, darüber wollen wir dann noch sprechen. Und weiter unten ab Vers 8 geht es darum, dass Christus die Verheißungen bestätigt und damit wir in unserer Erwartung sozusagen überfließen werden können und ganz getragen sind in dem, worauf wir warten. Und der Gott der Erwartung, so nennt ihn Paulus hier, der Gott der Erwartung, ist interessant, wird unsere Freude vervollständigen. Also wir erwarten von ihm alles und er ist der Gott der Erwartung. Und wenn er das macht, was er versprochen hat, dann haben wir eine vervollständigte Freude. Also nichts mit fröhlich sein zu tun, das ist auch wichtig. Die Freude, ja, du kannst tief traurig sein und trotzdem voller Freude. Und vielleicht kommen wir noch dazu, da hätte ich auch noch ein Beispiel. Ja, und als letztes dann Vers 15, wie eben gehört, das Miteinander, auch wenn wir hier sind, soll uns immer wieder an die Heilsziele Gottes erinnern. Ja, in der gewohnten Weise möchte ich jetzt die einzelnen Verse etwas näher betrachten und wir schauen mal, was für Perlen da so verborgen sind. Im Vers 1 heißt es, wir aber die Vermögenden, wie viele von euch sind ihr vermögend? Du musst jetzt keinen Kontostand nennen, gell? Darum geht es nicht, sondern Vermögen, das biblische Wort für Vermögen, Dynamis oder die Vermögenskraft Gottes, die Dynamis, das ist etwas, womit man etwas bewirken kann. Man ist imstande, etwas zu tun. Natürlich, wer viel Geld hat, kann auch hier in dieser Welt viel bewegen. Wer kennt ja den Spruch, Geld regiert die Welt, und das stimmt sogar, ohne dass ich da jetzt drauf eingehen will. Aber das ist nicht alles, gell? Die Vermögenskraft, das Vermögen des Glaubenden liegt nicht im materiellen Besitz, sondern in dem Stand, in den er versetzt wird von Gott durch seinen Glauben, seine Treue, etwas zu wirken, was du vielleicht mit Geld überhaupt nicht erreichen kannst. Also die göttliche Dynamis, deswegen kann ja Paulus sagen, wenn er über Autarkie redet, ich komme mit allem klar, gell, ob ich viel oder wenig habe, spielt keine Rolle, sondern die Dynamis Gottes, die Gotteskraft macht mich autark, unabhängig, sodass ich in allen Umständen seinem Willen entsprechen kann oder unter allen Umständen auch Glaubenden helfen kann, mit der Situation klarzukommen. Und darum geht es. Und wenn hier unser Thema ist, in Anlehnung an gestern, Essen, Trinken, dass wir jetzt die Schwächen der Unvermögenden tragen. Da gibt es also auch Geschwister, die eben nicht die Vermögenskraft in der Fülle besitzen, wie der Starke oder der Vermögende, und immer wieder Zweifel haben, hin und her gerissen sind. Jakobus spricht ja auch davon. Also die Zweifel sind oft größer, als wir das vermuten. Glaubt ja nicht, dass die scheinbar äußerlich glaubensstarken Glieder der Ekklesia, der örtlichen Ekklesia, der Versammlung, Gemeinde, Kirche in der Tat auch wirklich so sind. Alle Brüder, die auch sozusagen seelsorgerliche Aufgaben haben, die, wobei mir die Geistsorge besser gefällt, aber das ist auch ein anderes Thema, dann die kannst du fragen, gell, die auch scheinbar starke Brüder oder Schwestern oft in Zweifel kommen und Schwierigkeiten haben bei gewissen Themen. Das ist nicht ohne, und deswegen müssen wir uns zusprechen und wissen, Paulus hier spricht nicht irgendeine Theorie, sondern der hat Praxiserfahrung. Und das gilt auch für uns. Und jetzt müssen wir, die Starken, wenn du dazugehörst, auch du, die Schwächen der Unvermögenden fassen, heißt hier das Wort. Ich werde das gleich noch etwas näher beleuchten. Und uns nicht selber gefallen, nach dem Motto, ja, stell dich nicht so an, alles nicht so schlimm, mach dir nichts draus, wird schon wieder, also die Standardsprüche. Damit ist niemandem geholfen. Es geht um Verständnis, Einfühlungsvermögen, um Hilfe, Wege zu finden, natürlich mit dem Geist Gottes, um gewisse Situationen meistern zu können. Nicht umsonst sagt Paulus, dass wir mitfühlen mit den Geschwistern, auch mal mitweinen, gell? Also dass sich gegenseitig annehmen in der scheinbaren Schwäche für manchen vielleicht, gell? Es gibt Geschwister, die haben ein ganz kleines Problem, gell? Aus deiner Sicht ist sowas Geringes. Da kann einer seine Stromrechnung nicht bezahlen, da geht es um 50, 60 Euro für ein ganzes Jahr, und da mattert sich sein Geist kaputt ein Vierteljahr lang, wie er denn das macht. Ah, da wirst du sagen, Moment, Geld ist überhaupt kein Problem. Wir bezahlen das, fertig ist es, was hast du denn? Gell? Also das sind oft banale Dinge, die einen Menschen umwerfen können, selbst wenn er im Glauben steht. Ich rede jetzt keine Theorie, gell? Dass er das auch richtig versteht. Auch Daniel wird das wissen. Wir haben genug Erfahrung mit solchen Dingen. Und deswegen ist unsere Aufgabe, auf diese Schwächen einzugehen. Man kann diese Schwächen, dieses Unvermögen, klingt vielleicht besser, dieses Unvermögen nicht einfach so wegbügeln. Gell? Das muss man ernst nehmen. Das ist ganz wichtig. Und deswegen sagt Paulus hier, ja, wir müssen uns dieser Schwächen annehmen und sie entsprechend behandeln. In Römer 14, Entschuldigung, nein, 1. Korinther 12 wollte ich lesen, ein paar Verse, 12, Vers 22 bis 24, um das Problem noch etwas deutlicher zu machen, wenn es um den Leib geht. In 1. Korinther 12 redet ja Paulus über den Leib, über die schwachen Glieder des Leibes, und in den Versen 22 bis 24 ist für mich so der Kernpunkt der Aussage, wo er sagt, sondern viel, viel mehr sind die vermeintlich schwächeren Glieder des Leibes notwendig, vorhanden zu sein, und die, von denen wir meinen, unwertere des Leibes zu sein, diese umgeben wir mit besonderem Wert. Das ist eine Aufforderung. Ja. Und diese oder unsere unschicklichen Glieder am Leibe haben besondere Schicklichkeit. Unsere schicklichen aber haben nicht solchen Bedarf. Gott jedoch fügt den Leib zusammen, dem mangelhaften, besonderen Wert gebend. Merkst du was? Sind nicht unsere Maßstäbe völlig verkehrt oft? Stell dir einen buchstäblichen Leib vor. Hast du deine Leber oder deine Niere schon mal vor dir hergetragen? Sag, hier, guck, ohne die würde ich morgen sterben. Gell? Aber das machen wir nicht. Gell? Die kannst du, ist unansehnlich. Gell? Die Innereien sind so wichtig. Ohne Hand, ohne Fuß, ohne Auge kannst du prima leben. Gell? Manche haben gar kein Sehvermögen. Und die sehen mehr als die, die Augen haben. Also es gibt Glieder am Leibe, die sind so prominent, auf die kannst du verzichten. Brauchst du dein Gesicht? Es gibt Leute, die haben eine Maske, medizinisch, gell, weil das Gesicht kaputt ist. Ist nicht notwendig, aber deine Niere, die brauchst du, gell, auch wenn die nicht gut aussehen mag. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Oder deine Lunge. Gell. Ohne deine Lunge, wie lange kannst du ohne Lunge leben? Gell? Ein paar Minuten. Also wenn wir das mal von dieser Seite aus betrachten, des Leibes sind die schwächeren Glieder wichtig für den Gesamtleib, und jetzt stehen wir da und machen das so weg. Stell dich nicht so an, weil du schwach bist, das scheinbar, oder unvermögend. Das unvermögende Glied am Leibe des Christus, sagt Paulus hier in 1. Korinther 12, ist besonders wichtig. Ein Thema extra. Gell? Und es geht ja nur im Gesamtthema des Kapitels 15 darum, dass wir darauf achten, eben nicht oberflächlich zu sein, wenn es um die Beachtung schwacher Glieder geht. Wir müssen die Unvermögenden mittragen, weil wir die brauchen. Das ist das Ergebnis der Betrachtung hier und soll uns nicht selbst gefallen. Und deswegen hat Paulus im Galaterbrief schon mal einen interessanten Vergleich gemacht, als es um das Tragen, des Miteinandertragens geht. Und in Galater 6, wer sich das merken, aufschreiben oder mitverfolgen will, gibt es zwei Verse, nämlich den Vers 2 und den Vers 5, wo er einen Unterschied macht in der Beurteilung des gegenseitigen Tragens. Und das will ich hier nicht untergehen lassen, weil ich das wichtig finde. Es gibt nämlich auch Dinge, die du nicht mittragen kannst bei den Unvermögenden in der Ekklesia. In Galater 6, im Vers 2, sagt Paulus, tragt voneinander die Schwernisse und so erfüllt das Gesetz des Christus. Tragt voneinander die Schwernisse, griechisch baros. Und ein paar Verse weiter, im Vers 5, sagt er, denn jeder wird die eigene Bürde tragen. Steht ein ganz anderes Wort. Wo ist jetzt der Unterschied? Tragt voneinander die Schwernisse, die Bürde musst du selber tragen. Einfaches Beispiel, du machst einen Vertrag, wegen mir ein Mietvertrag, ist egal, irgendeinen Vertrag, und der erweist sich hinterher als totale Pleite. Hast einen Fehler gemacht. Was daraus entsteht, die Schwernis, damit umzugehen, weil der Vermieter dich nicht ordentlich behandelt, weil die Umgebung nicht stimmt oder was immer das sein mag, da tragen wir mit, gell? Wir helfen dir, wir sprechen dir zu, wir trösten dich und sagen, helfen dir, diese Umstände zu ertragen. Die Verantwortung, Vers 6, Vers 5, die Verantwortung dafür, dass du das unterschrieben hast und jetzt dazu stehen musst, solange die Zeit gilt, die diese Unterschrift bestätigt, die musst du selber tragen, gell? Die Verantwortung dafür kann ja niemand abnehmen. Aber die Schwernisse, die daraus entstehen, da kann dir geholfen werden. Versteht ihr? Das ist der feine Unterschied. Es gibt auch Dinge, die der Unvermögende, wenn wir hier schon bei dem Begriff bleiben, selbst verantworten muss. Aber die Folgen daraus, da kann geholfen werden. Und deswegen sagt Paulus, gefallt euch nicht selber, sondern guckt genau hin, wie die Verhältnisse sind, und dann kannst du entsprechend auch helfen. Denn keiner lebt sich selber. Haben wir gestern Römer 14 gelesen. Keiner lebt sich selber. Und wenn wir in Anlehnung an das Beispiel Jesu, das war ja hier im Thema gestellt, das betrachten, er hat sich selbst erniedrigt. Er hat alles auf sich genommen. Er hat immer anderen geholfen. Und Paulus war ein treffliches Beispiel für dieses Christusverhalten. Und deswegen sagt Paulus ja wieder an die Korinther, aus 10, da ging es dann auch um Essen und Trinken schon mal vorher. Da sagt er, keiner suche das Seine, sondern das des Anderen, so wie auch ich in allen Gefalle nicht meinen Vorteil suchen, sondern den der vielen, auf dass sie gerettet werden. Paulus war ein idealer Christusdarsteller, auch wenn er nicht vollkommen war. Und wenn du das Leben des Paulus studierst, merkst du, ja, das war ein Mann mit viel Erfahrung. Er ist durch tiefe Leiden gegangen, vom Christenmörder zum Diener Jesu Christi. Das war ein schwerer Weg, auch wenn es relativ schnell ging. Aber das ist nicht von der Hand zu weisen. Und deswegen sein Hinweis an jeder von uns im Vers 2, gefalle dem Nächsten zum Guten und zur Erbauung. Was passiert denn mit dem Leib des Christus? Der wird erbaut bis in seine Vollendung hinein. Und wir wissen das aus der Enthüllung, Kapitel 10 und 15, Kapitel 10 und 11, dass er bei der siebten Posaune vollendet ist als Geheimnis Gottes. Und bis dahin wächst dieser Leib. Und wir dürfen auch in den Kleinigkeiten innerhalb der örtlichen Ekklesia mithelfen, diesen Leib zu erbauen. Und jetzt kannst du nicht sagen, ja, das ist ein schwaches Glied, das brauchen wir nicht. Nein, im Gegenteil, wie eben auch schon ausgedrückt, und Paulus das deutlich sagt, diese schwachen Glieder gehören zum Leib, damit er vollständig ist. Es gibt keinen Leib nur mit starken Gliedern. Da ist ja unser Leib oder unser Körper, wenn das Wort besser gefällt, ein ideales Beispiel dafür. Wir brauchen die scheinbar schwachen, die scheinbar nicht so gut aussehenden Glieder. Das hübsche Gesicht ist nicht das Wichtigste von unserem Körper oder Leib. So, und Vers 3, dann der Vergleich von Paulus, der sagt, denn auch der Christus gefiel sich nicht selber, sondern so wie geschrieben worden ist, jetzt zitiert er aus Psalm 69, die Schmähungen derer, die dich schmähen, fallen auf mich. Ja, Christus hat sich nicht selbst gefallen. Lies Philipper 2 ab Vers 5, da hast du den ganzen Weg Jesu vor dir, gell? Aus der Gottgleichheit, hat er sich erniedrigt über die Engelstufe, Menschenstufe, bis in den Tod, um dann erhöht zu werden. Also wer nach oben will, der muss erstmal nach unten. Gell? Es gibt keinen nach oben. Der erste hochrangige Cherub hat es ja probiert und er wollte gleich nach oben und sein Fall war groß. Also Abstieg kommt vor dem Aufstieg. Wir gefallen uns nicht selber, genauso wie Christus sich nicht selber gefiel. Und da gibt es ja die schöne Geschichte mit der Frau am Brunnen. Als ich das Johannesevangelium da Wort für Wort gepredigt habe und habe viel dabei gelernt, gell, da gibt es ganz köstliche Erfahrungen auch von Jesus, die auch in dieses Thema hineinspielen. Er spricht mit der Frau, abgesehen davon, dass es ungewöhnlich war und dass darum, mir geht es jetzt nicht darum, sondern seine Lernenden, seine Jünger, die gingen weg, Nahrung einzukaufen, was zu essen sollen. Sie hatten ja nichts dabei. Und da war Jesus in dieser Zeit dann mit der Frau beschäftigt und als die zurückkommen vom Einkaufen, dann sagen sie zu Jesus, jetzt kannst du mal was essen. Gell? Und da sagt Jesus, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt oder wahrnimmt. Da sagen die zu sich, hat denn jemand was zu essen gebracht? Gell? Also sie denken, so wird wieder materiell, buchstäblich. Und dann sagt er, nein, meine Speise ist was anderes, nämlich Vers 34, Johannes 4, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich sandte und sein Werk vollende. Was ihr immer mit Essen und Trinken habt. Natürlich ist Essen und Trinken wichtig, man sagt, hält Leib und Seele zusammen. Ja, so ein Spruch. Gell? Wir hatten früher in unserer Gemeinde auch immer so Gemeinschaftsnachmittage und in einem Hotel um die Ecke, und da gab es auch Mittagessen, da waren manche nicht zufrieden mit dem Mittagessen und als wäre das jetzt das Wichtigste. Und da habe ich mal zu mal unserer Versammlung gesagt, wisst ihr was, mit euch möchte ich nicht 40 Jahre durch die Wüste gehen. Und das hat wohl gewirkt. Und als dann das nächste Mal wieder wir dort waren und das Essen war das gleiche im Grunde, habe ich für den größten Meckerer in der Gemeinde habe ich dann eine doppelte Portion bestellt. Ja. Und habe dann gesagt, hier, damit du zufrieden bist und das nächste Mal wiederkommst. Ich wollte damit zeigen, ich verstehe nicht, was ihr mit Essen, wir haben Gemeinschaft hier, das Essen ist doch nur ein notwendiges Beiwerk. Aber das war das Allergrößte. Gell? Gutes Essen, das war wichtiger. Nur mal als Beispiel, also wer mich kennt, weiß ja, ich esse auch ganz gerne was, ist es nicht. Aber wenn wir geistliche Dinge ringen, dann ist für mich doch das Mater Maria, gell? Das ist das typische Beispiel dafür. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass heute Mittag das Essen gut schmeckt und viel ist oder was weiß ich, das wird schon. Gell? Also ist doch viel wichtiger, sich jetzt hier auszutauschen. Wenn ich ans Essen so denke, natürlich freuen wir uns, ein wunderschönes Haus, alles prima, gell? Keine Frage, ich möchte jetzt auch nicht draußen im Zelt predigen, gell? Wo es kalt und nass ist, aber es geht um das Wichtigere in der Gemeinschaft. Und deswegen, Christus gefiel sich nicht selber. Und jetzt zitiert er das Alte Testament, da wurde geschmäht und hat das getragen. Und er kam in den Kosmos, den er selber geschaffen hat. Und der Kosmos lehnt ihn ab, seine eigene Schöpfung. Und selbst die eigenen haben ihn nicht aufgenommen, nämlich sein eigenes Volk. Und wenn ich es noch enger fasse, die Juden, gell, haben ihn abgelehnt. Ja, sie hatten keine Ahnung, wer da vor ihnen steht. Und das hat Jesus getragen. Er war beispielhaft dafür. Wie oft bist du schon missachtet worden? Ich könnte auch etliche Artikel zu schreiben. Gell? Das fing in der Familie an und von Freunden und so weiter. Also wenn du dich zu Jesus bekennst, wenn du mit Haut und Haaren sagst, das ist mein Herr und das gilt jetzt, kriegst du sofort Probleme. Das mag nicht bei jedem so sein, gell? Das weiß ich nicht, aber guck in dein Leben, guck zurück. Sobald du konsequent diese geistlichen Dinge in dein Leben hineinnimmst, bekommst du Ärger von denen, die das nicht so gerne haben. Und hier haben wir dieses Beispiel. Und dieses Verhalten, sagt Paulus jetzt im Vers 4, kommt ja nicht von ungefähr, sondern wir haben für diese Aufgabe in der Ekklesia, in unserer Umwelt, Beispiele, Vorbilder. Und deswegen Römer 15, 4 ist ein ganz wichtiger Text in diesem Zusammenhang, wo er sagt, denn so vieles vorher geschrieben wurde, was war denn das? Welche Bibel hatte denn der Apostel Paulus? Da lief mit den Blättern der Septuaginta durch die Gegend, das war das alle Testamente übersetzt ins Griechische. 200 vor Zeitrechnung wurde das gemacht. Und du kannst an seinen Zitaten genau erkennen, dass er Septuaginta zitiert. Die Septuaginta weicht manchmal vom hebräischen Text des Alten Testamentes ab. Da gibt es Brüder, die sagen, Septuaginta ist schlecht, weil sie das verändert hat. Aber der Geist, der den Apostel Paulus veranlasst hat, das zu schreiben und sagt, nimm dieses Zitat aus der Septuaginta und benutze es jetzt für deine heilsgeschichtliche Schau, da kann ich noch nicht sagen, das ist falsch. Wenn der Geist den Text der Septuaginta in diesen Zitaten sanktioniert, kann ich das nicht ablehnen.
Es ist auch vielfach eine Ergänzung zu dem, was im Alten Testament steht.
Danke auch. Zum Beispiel gibt es im Hebräerbrief auch einen Hinweis aus dem Alten Testament. Ich glaube, das hat auch Paulus geschrieben, ohne dass wir darüber streiten können. Deswegen sage ich gerne, der Schreiber des Hebräerbriefes, da wird man keinen Anschluss erregen. Da hat er sogar mal einmal nicht hinzugefügt. Gell? Da steht, im Alten Testament steht viermal nicht, er macht fünfmal draus, weil fünf ist ja die Gnade. Gell? Aber ist ein anderes Thema. Also die Paulus zitiert allein im Römerbrief 75 Mal aus dem Alten Testament. Wenn du die Zitate hintereinander schreibst, das ist ein ganzes Stück vom Römerbrief, ist Altes Testament. Gell? Jetzt kommen wir und sagen, ja, das ist falsch. Nein, es geht hier darum, dass er sagt, dieses Geschriebene des Alten Testamentes dient zu unserer Belehrung. Warum? Auf dass wir durch das Ausharren und durch den Zuspruch dieses Geschriebenen Erwartung haben. Da steht vielleicht Hoffnung. Ja. Also, wozu dient das Alte Testament? Zu unserer Belehrung. Als Jesus auferstanden war und er traf die Emmaus-Jünger, Geschichte ist bekannt, da lief er mit ihnen und zweimal, Lukas 24, weist er darauf hin, dass das ganze Alte Testament von ihm redet. Er sagt, von mir steht geschrieben, oder von dem Christus, im Gesetz Mose, den Propheten und dem Psalmen. Lukas 24, 44, kann man sich gut merken. Und Paulus schreibt in Römer 3, das haben wir die Tage auch schon mal gehört, nun aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt von dem Gesetz und den Propheten. Römer 3, 21. Also wer jetzt sagt, das Alte Testament ist unwichtig, Vorsicht. Ich gehöre zu denen, die sagen, das ist sehr wichtig, aber wir müssen es aus der Sicht des Neuen Testamentes erklären und verstehen. Diejenigen, die das umgekehrt machen und erklären das Neue Testament mit dem Alten, die haben das Problem, dass sie zurückfallen unter alttestamentliche Gewohnheiten. Da ist nicht alles falsch. Aber wer jetzt behauptet, ich dürfe nicht mehr Jesus sagen, weil das eine griechische Form ist, die nicht dem Grundtext des Alten Testamentes entspricht, sondern muss sagen, Yeshua, Hamashiach oder sowas, das kann man machen. Ich habe nichts dagegen, wenn Brüder das so ausdrücken, aber nicht mit der Bedingung, nur das ist richtig. Welcher Geist hat denn das Neue Testament schreiben lassen, in welcher Sprache und warum? Also Vorsicht, gell? Die das Alte Testament ist unserer Belehrung geschrieben und er sagt hiernach, auf dass wir durch das Ausharren und den Zuspruch Erwartung haben. Ausharren ist die Grundlage unserer ganzen Erwartung. In Römer 5 macht Paulus so eine Stufenleiter. Römer 5, Vers 3 und 4. Stufe heißt unterste Stufe. Brauchst du, damit du die letzte Stufe der Leiter auch erreichst. Und der Text heißt hier in aller Kürze, nicht allein aber das, sondern auch wir rühmen uns in den Drängnissen. Hast du gerne Drängnisse? Das muss den Kopf schütteln, gell? Nein. Aber die passieren nun mal. Und er sagt, wir rühmen uns in den Drängnissen, wahrnehmend, dass Drängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung, Erwartung. Und er hat ja noch eine Leiter, da ist die letzte Stufe dann die Herrlichkeit. Aber ohne die erste Stufe, die Drängnis, kommst du auch nicht zum Ausharren, zur Bewährung und zur Erwartung. Wenn auf der Leiter eine Stufe fehlt, kommst du nicht weiter. Deswegen ist Ausharren so wichtig. Das Alte Testament, die Beispiele des Alten Testamentes helfen uns auszuharren. Und dritter Punkt, sprechen uns zu. Lest doch mal die ganzen Erfahrungen Israels, die sie gemacht haben. Da kann man eine Menge daraus lernen. Und ich will aus 1. Korinther 10 noch ein paar Verse lesen, wo Paulus das ganz dezidiert auch ausdrückt und uns deutlich macht, 1. Korinther 10, Verse 6, 10 und 11, dass genau diese Erfahrung dieses Volkes für uns enorm wichtig sind. Er sagt, diese aber, nämlich die Israeliten, die Erfahrung der Israeliten, diese wurden uns zu Typen gemacht. Beispiele ist das deutsche Wort vielleicht, aber Typ ist für mich wichtig. Was ist ein Typ? Ein Typ ist was Prägendes und das ist der Sinn auch des griechischen Wortes. Wir sind ja alle etwas länger jung hier, gell? Wir kennen noch Schreibmaschinen mit so Tasten, wo es geklappert hat, gell? Und da waren oben Typen, sie nannten die sich Typen, diese Buchstaben, die verkehrt rum da im Metall geprägt waren. Wenn die aus Papier hauen, dann haben die was hinterlassen, nämlich einen Eindruck. Und darum geht's. Der Typus, der Typ im Neuen Testament ist, der hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Und die Israeliten in ihren Erfahrungen, sagt Paulus, es sind für uns dieser bleibende Eindruck, dieser Typus, dass wir nicht Begierde nach Üblen sind, so wie jene begierig waren, mögen wir aber auch nicht murren, gleich wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. All dies aber widerfuhr jenen typhaft prägend für uns. Es wurde aber zu unserer Ermahnung geschrieben, uns zu denen die Vollendung der Äonen gelangt ist. Da muss man länger drüber nachdenken. Kurzform, der Zuspruch im Alten Testament ist für uns nützlich. Da steht Mose mit seinem Volk vom Roten Meer, gell? Ausweglos. Wir haben ja schon drüber gesprochen, über die Folge davon. Ausweglos. Und jetzt sagt er, guck nicht auf das Wasser und auf die Ägypter. Gott wird uns jetzt helfen. Also wenn ich dabei gestanden hätte, könnte ich mir vorstellen, dass ich auch gesagt hätte, ja Mose, woher? Gell? Das ist eben aussichtslos. Und darauf kommt es an. Sich ganz in die Hände Gottes fallen zu lassen, auch wenn es scheinbar ausweglos aussieht. Das kannst du lernen aus solchen Beispielen im Alten Testament. Das ist uns Zuspruch, sagt Paulus hier. Und der Unvermögende, wenn wir die Vermögenden sind, benutzt dann diese Beispiele, um Trösten zuzusprechen dem Unvermögenden und zu sagen, mit anderen Worten dann höhnisch, dein Problem ist noch nicht mal so groß annähernd wie das hier, das Problem Israels. Und Gott hat es gelöst. Paulus sagt, keine Versuchung hat uns ergriffen, außer eine menschliche, irgendwo im Korintherbrief. Und Gott schafft mit der Versuchung auch den Ausweg. Das ist für mich das neutestamentliche Beispiel dafür, zu sagen, jetzt hast du ein Problem, aber parallel zum Problem gibt es schon die Lösung, nur du kannst sie nicht sehen. Aber glaub, dass sie da ist. Du hast, ja, ich sage mir das wieder heute früh, gell? Du hast ein Problem und Gott hat schon die Lösung. Und ein paar Tage oder ein paar Wochen später siehst du plötzlich, in der Tat, gell, das war gelöst. Wir hatten ja mal so was, gell, wo du dann gesagt hast, scheinbar keine Lösung und doch war eine da. Und da gibt es viele, viele Beispiele. Und genau das hilft uns, sagt Paulus hier, wenn wir die Typen des Alten Testamentes beachten für unser Leben heute. Und das vierte Beispiel oder der vierte Begriff hier, dass diese Typen und diese Beispiele für uns geschrieben sind, dass wir Erwartung haben. Was für Erwartung denn? Er hat schon in Römer 5, Kapitel 5 geschrieben, dass wir durch Christus im Glauben die Hinzuführung erhalten haben zu dieser Gnade, in welcher wir stehen. Und wir rühmen uns, worüber? Aufgrund der Erwartung der Herrlichkeit Gottes. Ach, das ist toll. Gell? Unsere Erwartung ist die Herrlichkeit Gottes. Und wer von Christus getrennt diese Herrlichkeit sucht, hat schon Luther gesagt, wer Gott ohne Christus sucht, findet den Teufel. Luther war ja sehr direkt. Ja. Und da ist was dran. Also die Herrlichkeitserwartung, die wir haben, kriegst du nur in Verbindung mit Christus, unserem Herrn. Und daran siehst du auch, er war ja der Beauftragte Jahwes im Alten Bund, wie er mit seinem Volk, dem Volk Israel, dem Erstgeborenen Gottes, wie er es bei Pharao genannt hat, wie er damit umgegangen ist. Und deswegen ist Gott der Gott des Ausharrens und des Zuspruchs, Römer 15, Vers 5. Da sind wir jetzt, gell? Und da sagt Paulus in seinem Gebet hier, so ein Gebetswunsch, da sagt er, der Gott des Ausharrens und des Zuspruchs gebe euch auf dasselbe zu sinnen untereinander, und zwar Jesus Christus gemäß. Was das heißt, steht dann im nächsten Vers. Aber das verrate ich jetzt noch nicht. Gell? Also, was heißt denn das, dass Gott uns helfen soll und dass wir Zuspruch halten, auf dasselbe zu sinnen? Was heißt denn auf dasselbe sinnen? Ich lese nochmal dazu aus dem 2. Korintherbrief ein paar Verse, Kapitel 1, Vers 3 und 4. 2. Korinther 1, 3 und 4. Sagt Paulus, gesegnet ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Mitgefühle, der Gott allen Zuspruchs, der uns Zusprechende betreffs all unserer Drängnis, damit wir denen zuzusprechen vermögen, die in allerlei Drängnis sind, durch den Zuspruch, mit welchem uns selber von Gott zugesprochen worden ist. Kannst du jemandem helfen, ohne dass du je ein Problem gehabt hast? Unmöglich. Nur die eigene Erfahrung, das eigene Durchmachen von Schwierigkeiten versetzt dich in die Lage und gibt dir die Fähigkeit, anderen zuzusprechen. Das können wir jetzt überspitzt ausdrücken. Sei froh, wenn du viele Probleme hast, weil dann kannst du vielen helfen. Willst du vielen helfen? Also, ja. Und, ja, das wünscht sich natürlich niemand. Wir sind ja leidensscheu. Ja. Und aber das ist der Tenor hier. Hat Paulus viel gelitten? Hat Mose viel gelitten? Haben die Propheten viel gelitten? Oder war das ein ganz leichter Weg? Ja? Ja, daran sehen wir das schon. Die großen Männer der Bibel waren eigentlich die am meisten Geschädigten von ihrer Umwelt. Und jetzt kommen wir und sagen, ja, komm zu Jesus, dann ist alles gut. Ja? Das stimmt sogar. Aber nicht, dass dir in allen Punkten gut geht, sondern es ist alles gut, weil du da lernst, dich so zu verhalten und zu leben, um andere auch dahin zu führen. Und das kannst du nur durch eigene Erfahrung und ganz besonders durch die schlechten Erfahrungen. So, Vers 6 wird jetzt erklärt, was das heißt. Gibt ja immer wieder mal einen unserer Brüder, der dann sagt, ja, wir müssen einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlichen, aber mit Übereinstimmung in allen Lehrpunkten, ja, Vers 5. Und da habe ich so mein Problem mit. Wir müssen alle zur selben Meinung gelangen, bis zur Entrückung oder bis zu unserem Sterben oder wie auch immer, was du da sehen magst, da habe ich so meine Bedenken. Denn es geht ja nicht um Uniformität, es geht nicht um darum, alle Gleiches, das Gleiche zu sehen in allen Lehrpunkten. Natürlich in den grundsätzlichen Dingen, das ist keine Frage. Aber in allen Lehrpunkten einer Meinung zu sein, da bin ich fest von überzeugt, dass wir das hier nicht mehr erleben. Und das finde ich gut so. Weil ich weiß, wie das ist, wenn alle einer Meinung sind. Ich weiß, wie das ist, wenn nur eine Meinung gilt. Weil dann hörst du auf zu denken. Es ist ja alles klar. Gell? Also als ich noch meine Religion war, war für mich alles klar. Ich habe alles gewusst. Da gab es nichts hinzuzufügen. Heute weiß ich, dass ich gar nichts gewusst habe. Und deswegen, Brüder, das Miteinander ringen um Lehrpunkte gehört dazu. Es geht ja nicht darum, ist Jesus auferstanden und sowas. Gell? Man versteht das nicht falsch, aber es gibt so viele Graubereiche in den Lehrauffassungen. Und ich wünsche mir, das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass man doch bitte mal lernt, und deswegen machen wir einmal im Jahr ein Brüdertreffen, den anderen stehen zu lassen. Wenn er seine Meinung biblisch begründen kann, ich habe aber eine andere Meinung auch biblisch begründet, dann müssen wir doch darum ringen, zu sagen, warum denkt er so? Und dann prüfen, gell, wie ist es denn jetzt wirklich? Es kann sein, dass wir trotzdem nicht zusammenfinden. Aber ist das jetzt schlimm? Nein, im Gegenteil. Wir sollten lernen, einander stehen zu lassen in unseren Lehrmeinungen. Das fällt vielen sehr schwer. Und das ist meine Erfahrung eigentlich. Und das ist mein Ringen darum. Und gerade bei den Brüdertreffen als Beispiel, da sitzen absolute Gegensätze am Tisch, gell? Und wir haben, ohne jetzt Themen zu nennen, auch Pro und Contra in der Runde. Aber du merkst, das ist eine Einheit, eine Gemeinschaft, die darum ringt, gell? Und mit gegenseitigem Verständnis versucht, die Tiefen Gottes zu erkennen. Und das, darum geht es. Und deswegen denke ich hier, die Antwort steht im Vers 6, die Einmütigkeit, mit einem Munde dasselbe zu reden, ist, den Vater unseres Herrn Jesus Christus zu verherrlichen. Wir haben unterschiedliche Ansichten über Lehrpunkte, aber der Christus, das Ziel, die Wesenseinheit mit ihm, da sind wir uns doch einig, gell? Die Vielfalt in der Einheit, wie ich es gerne nenne. Vielfalt ja, aber dann in der Einheit des Christus, in unserem Christusbild, das ist das Gleiche. Und Paulus hat an die Korinther mal einen sehr schönen Gedanken geschrieben, in 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18, wie sich das auswirkt, wenn das alle so machen. Gell? Und da sagt er, wir alle aber, die unterschiedlicher Meinung sind, füge ich hinzu, wir alle aber mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln, steht im Grundtext, gell? Widerspiegeln, werden umgestaltet in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist ist. Ich gucke Jesus an, mein Bruder auch, der denkt über die Entrückung ganz anders. Gell? Und wir gucken beide Jesus an. Was sehen die anderen, die uns beobachten? Sie sehen die Herrlichkeit des Christus. Gell? Die sind nicht einer Meinung, wenn es um Lehrfragen geht, aber in der Christusdarstellung ist das eine Einheit. Ach, ist das schön, gell? Und als ich noch in die Schule ging, vor vielen Jahren, ich glaube, das ist schon 60 Jahre her, da haben wir manchmal den Lehrer geärgert, da mit dem Taschenspiegel, wenn die Sonne reinscheint, und du mit dem Taschenspiegel dann vorne an der Tafel, also die Reflexion hin und her, habt das so Sachen gemacht? Oh, merkt ihr was, gell? Das sind alle gleich. Gut, ja. Also, das ist nur für mich so ein Beispiel dafür. Gell? Ich schaue Jesus an und dann spiegle ich durch mein Verhalten, Reden und so weiter in diese Welt hinein das Bild des Christus. Ich habe schon mal gesagt, wenn du ein Hemd dann hast, gell, muss wenigstens aus dem Knopfloch ein bisschen rausfallen, gell, von dem, was du da widerspiegelst. Und darum geht es mir. Diese Wesenseinheit mit Christus hat nichts mit Lehrfragen zu tun, wenn es nicht um grundsätzliche Dinge geht. Nochmal, gell? Und darum nehmt einander an, Vers 7, so wie auch Christus euch angenommen hat zur Herrlichkeit Gottes. Darum geht's. Der Paulus war im Gefängnis, trifft dort den Onesimus, einen weggelaufenen Sklaven, und der, vielleicht hat er was gestohlen, der Bericht sagt das wohl nicht. Und jetzt schickt Paulus den Onesimus, nachdem der freigekommen ist, offensichtlich zu dem Philemon. Und in der biblischen Typologie kannst du jetzt sagen, Philemon stellt Gott dar, Paulus stellt Jesus dar, Onesimus, das sind wir, gell, die Unnützen. Und jetzt schickt Paulus, der Christus, den Unnützen zum Vater, zum Philemon. Und was sagt er zu ihm? Nimm ihn an wie mich. Das ist Heilsgeschichte. Gell? Der Sohn sagt zum Vater, nimm die Unnützen an, so wie mich. Und ist das nicht herrlich? Gell? Und deswegen, jetzt kommen wir und sagen zu dem unvermögenden Bruder, interessiert mich nicht. Dann würdest du kein Spiegel des Christus sein. Sondern wir müssen uns den Schwachen, den Unvermögenden annehmen und auch sagen, Vater, nimm ihn an, so wie mich. Gell? Und deswegen muss auch ich ihn annehmen. Es fällt manchmal schwer, ich rede zu mir, gell? Es fällt manchmal schwer, das zu machen. Aber wir sind dazu angehalten und verpflichtet. Und ich kann euch sagen, ich habe auch sehr positive Erfahrungen damit gemacht, gerade mit den Unvermögenden, wie sie dann in aller Treue zu ihrem Herrn stehen. Christus hat doch die schlimmsten Verfehler angenommen. Ich lese aus Römer 5 noch mal ein paar Verse vor. Wir haben ja Römerbrief diese Tage, gell? Heute die letzte Gelegenheit. Römer 5, die Verse 6 bis 10. Lies das mal und denk an dich. Römer 5, Vers 6 bis 10. Denk mal, wo du hier stehst in diesem Text, wenn Paulus davon redet, wofür Christus starb und was er gemacht hat. Römer 5, Vers 6 bis 10. Da heißt es, denn Christus starb, als wir noch schwach waren, gemäß der Frist für Gott Unehrende oder Gottlose. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für das Gute wagt möglicherweise jemand auch zu sterben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Verfehler waren oder Sünder. Wie viel mehr daher, da wir nun in seinem Blut gerechtfertigt worden sind, werden wir durch ihn weg vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, Achtung, als Feinde seiend, dem Gott durch den Tod seines Sohnes verändert wurden, wie viel mehr werden wir als verändert Wordene infolge seines Lebens gerettet werden. Jetzt kommen wir daher und sagen, der Verfehler, der Schwache, der Unvermögende, mit dem will ich nichts zu tun haben. Jesus starb für Gottlose, für Feinde, für Sünder. Gibt es was Schlimmeres? Und jetzt stellen wir uns hin und sagen, wir sind Teil dieses Christus, aber der Schwache, Unvermögende ist sein Problem. Ja? So sehen wir, er kommt. Das passt nicht zusammen. Da bist du kein Spiegel. Und deswegen müssen wir aufpassen, wie wir mit den Schwachen und Unvermögenden umgehen. Weil die, wir haben vorhin im 1. Korinther 10 gelesen, die wertvolleren Glieder der Gemeinschaft in Christus sind. Warum? Weil die uns daran erinnern, dass sie notwendig sind, wie die schwachen Glieder unseres Leibes zur Erhaltung der Lebensfähigkeit. Ob ich das verstehe, ob mir das gefällt, darum geht es doch gar nicht. Das Prinzip stimmt. Es geht um das Prinzip. Und deswegen will ich noch ein paar Minuten verwenden auf den letzten Teil hier in diesem Kapitel, wo gesagt wird, der Gott der Erwartung aber vervollständige euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Musst du mal denken, wenn du das jetzt liest, was ging denn da vorher? Ne? Nehmt euch der Unvermögenden an. Stellt euch nicht so an mit denen. Sondern jetzt wird, weil du das machst, der Gott der Erwartung dich mit aller Freude und allem Frieden vervollständigen. Erfüllen steht vielleicht bei dir. Auch gut. Damit ihr überfließend seid in der Erwartung infolge der Vermögenskraft des Heiligen Geistes. Der Gott der Erwartung, ein kleiner Exkurs zum Schluss heute, mag uns helfen, das besser einzuordnen. Wieso ist Gott der Gott der Erwartung? Paulus schreibt in 1. Korinther 13, Hohen Lied der Liebe, in Vers 13, nun bleiben Gott. Genau, Glaube, Hoffnung, Liebe, traditionell. Ich übersetze es ein bisschen anders, weil das griechische Wort für Glauben hat die Hauptbedeutung der Treue, des Vertrauens. Du wirst gleich merken, warum. Und die Hauptbedeutung des Wortes für Hoffnung ist gesicherte Erwartung. Zunächst zur Treue. Warum ist Gott ein Gott der Treue? Er ist treu, gell? Das steht viele Male geschrieben. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Die Enthüllung nennt nach dem Christus den Treuen, nach dem Vater den Treuen. Wir finden im Alten Testament, in Sprüche 8, die Weisheit beschrieben, der Ammon, der Hebräisch, der Ammon, das ist der Treue. Schoßkind schreibt Luther, der Ammon, der Treue, der Wahrhaftige. Das zieht sich durch die gesamte Prophetie der Bibel. Gott ist der Treue. Deswegen, wenn er persönlich auch die Liebe ist, zu der ich ja gleich noch komme, dann gehört diese Treue dazu. Liebe ohne Treue gibt es nicht. Das heißt, der Treue ist ein ganz wichtiger Begriff. Den dürfen wir nicht abwerten. Und der Glaube wegen mir auch, du kannst auch Glaube sagen, aber Glaube ist ja ein Vertrauen. Ich glaube, heißt doch, ich vertraue Gott und seinen Zusagen. Und wenn er der Gott der Treue ist, der Gott des Glaubens wegen mir oder der Glaube bleibt, dann ist mir der Treuebegriff wichtiger, weil Gott wird immer treu bleiben. Auch am Ende der Heilsgeschichte, wenn was Neues losgeht, ist er immer der Treue, wird sich nie was ändern. Und wie sieht es mit Erwartungen aus? Er ist der Gott der Erwartung, so wie es hier steht im Vers 13, der Gott der Erwartung. Weil von ihm kannst du immer was erwarten. Was ist denn der Unterschied zwischen Hoffnung und Erwartung?
Hoffnung jetzt. Ist
mehr
unbestimmt.
Danke. Bei uns eine Bushaltestelle, jetzt regnet es und dann stehst du da und hoffst, dass der Bus kommt. Gell? Hast auch noch einen Regenschirm vergessen. Ich weiß nicht, vielleicht stehst du auch da unten und erwartest, dass der kommt, weil es im Fahrplan steht. Aber stell dir vor, da hat eine Panne oder ist irgendwas passiert, dann kommt da nicht. Nein, Erwartung, das griechische Grundtextwort, was meist mit Hoffnung übersetzt wird, ist eine gesicherte Erwartung. Und wenn die Erwartung bleibt, nicht die Hoffnung, sondern die Erwartung bleibt, heißt das, die Wesenseigenschaft Gottes, der Gott der Erwartung, von ihm kannst du immer was erwarten. Jesus hat gesagt, mein Vater wirkt fortwährend. Das ist also ein Trugschluss, dass Gott ruht oder am Sofa sitzt und jetzt die anderen die Arbeit machen. Also der Gott der Erwartung heißt, von ihm kannst du immer was erwarten. Auch am Ende der Heilsgeschichte, wenn was Neues beginnt, ist alle Schöpfung oder alles Wesenhafte, was in ihm und um ihn ist, auf ihn gerichtet, weil er der Gott der Erwartung ist. Und er wird ja auch direkt so genannt. Oder Jesus Christus, unsere Erwartung und so weiter. Und das dritte Bleiben ist ja die Liebe. Warum? Weil Gott Liebe ist, weil es ist sein Wesen. Und wenn Gott mal allen alles sein wird, ist eben alles Liebe. Und dann bleibt auch die Liebe. Also das ist für mich das Größte, gell? Diese drei Dinge, die uns hier vorgestellt werden. Und wenn Paulus hier im Vers 13, um das rund zu machen, sagt, ich komme zurück zum Vers 13, der Gott der Erwartung aber vervollständige euch, damit ihr überfließend seid in dieser Erwartung. Was willst du mehr? Und von daher ist es wichtig und interessant, dass wir diese Erwartung, diesen Zuspruch, diesen Überfluss aus seiner Hand nehmen, und zwar mit vollem Vertrauen. Nicht nur hoffentlich, gell? Hoffentlich macht er das mit mir. Nein. Ich erwarte das, weil es geschrieben steht und weil er mir gesagt hat, du gehörst dazu. Und deswegen erwarte ich, dass er auch diese Zusage erfüllt. Und deswegen ist auch mein Schlusszuspruch für euch heute, erwarte von ihm alles. Deine ganze Erwartung ist in ihn gegründet. Ja, was haben wir heute Morgen noch gelernt? Wir sollen die Schwächen der Unvermögenden fassen, sie tragen, weil die Unvermögenden im Grunde die Wesenseinheit des Christus vervollständigen, verglichen mit dem Leib, weil auch die schwachen Glieder des Leibes für dessen Existenz absolut notwendig sind. Und um dies zu erreichen, sagt Paulus, habt ihr das Alte Testament als Zuspruch. Wir heute haben natürlich auch noch das Neue dazu. Wir sind ja 2000 Jahre später dran. Und Christus bestätigt nun all diese Verheißungen, damit wir in der Erwartung, die der Gott der Erwartung uns gibt, mit aller Freude erfüllt werden. Ja, und das wünsche ich euch allen von ganzem Herzen und der Herr möge an euch sein Wort segnen. Amen.